Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbarsch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 63. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es um zweierlei. Erstens um eine Frage: Wie pleite ist eigentlich René Benko? Am 8. März wurde vor dem Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren über das gesamte Vermögen des Signa-Gründers eröffnet. René Benko soll nach meinen Recherchen Schulden in einer Größenordnung von rund 40 Millionen Euro angegeben haben, denen aber kein Vermögen gegenübersteht. Aber wie kann das sein? Ja, und zweitens ein bisschen etwas Anekdotisches. Ich hatte ja in Ausgabe Nummer 62 vom Druck der USA auf die Raiffeisenbank International berichtet und das habe ich mit dem Niedergang der nordkoreanischen Golden Star Bank vor mittlerweile 20 Jahren verschnitten. Ja, ich hatte 2004 gemeinsam mit meinem damaligen Kollegen Martin Staudinger im Profil einen Nachruf auf die Golden Star Bank geschrieben. Ja, und das trug uns beiden einen Termin in der nordkoreanischen Botschaft in Wien ein. Ja, und wir dachten, wir gehen da zu einem Interview und am Ende waren es dann wir, die verhört wurden. Ja, bis heute ist das einer der skurrilsten Termine meiner Karriere. Ja, was wir damals auf nordkoreanischem Boden erlebt haben, darüber spreche ich gleich mit Martin Staudinger. Vorneweg wieder ein paar Worte in eigener Sache und diesmal lasse ich andere sprechen. Ich habe mich ja bereits ausgiebig über den dritten Platz bei den Ö3 Podcast Awards gefreut. Ja, und dann begab es sich, dass eine Gruppe junger Salzburger der Dunkelkammer ausgiebig Rosen streute. Ja, sie heißen Arthur, Isaac und Max. Gemeinsam sind sie die Glue Boys und seit kurzem machen sie den Podcast Gemeinderatssitzung. Und da reden sie einmal die Woche über das Leben, die Musikbranche und über den Alltag als Überlebenskünstler, wie sie das über sich selbst sagen. Ja, und dafür, und weil sie wirklich klug und lustig sind, haben sie den Ö3 Newcomer Award 2024 bekommen. So, und jetzt schlage ich vor, wir hören kurz rein, was sie über die Dunkelkammer zu sagen hatten.
Vor allem mehr oder weniger als Who is Who der österreichischen Podcast-Szene ist da.
Ja. Ja, komplett.
Also wirklich so, wer sich mit der österreichischen Podcast-Szene ein bisschen befasst, so alles, was irgendwie Rang und Namen und Relevanz hat, war da heute im Grunde vertreten. Mhm. Also ich bin selber nicht wirklich bewandert in der heimischen Podcast-Szene.
Ich wenig. Bisschen was habe ich mir schon reingezogen oder halt auch im Zuge vom ganzen Podcast-Award durchgehört und die österreichische Szene ein bisschen auscheckt.
Ja.
Ja, da ist schon einiges los eigentlich.
Ich habe es halt so witzig gefunden, weil vor allem irgendwie die meisten Sachen, was da waren, waren halt schon irgendwie immer klar. Es waren einige Business,
Wirtschaftspodcasts.
Ja, Wirtschaftspodcasts waren dabei, dann einige auch so wirklich themenbezogene, oder?
Ja.
Und aber alles schon irgendwie mehr ist mir viel gekommen in die Schiene des Unterhaltungssektors, weil der halt wahrscheinlich auch der größte ist, oder?
Ja, ja.
Aber wer ihm ausgestochen hat, war der eine Kollege mit seinem
Dunkelkammer-Podcast.
Das war der, genau, was zweiter geworden ist, oder?
Genau.
Ja. Ja.
Mir fällt jetzt leider der Name nicht gerade ein. Sorry for that. Aber es war schon wirklich, wo du halt gemerkt hast, so, okay, wow, vom Gehalt heißt, ist definitiv der hochkarätigste Podcast bei weitem. Also das ist im Grunde, also kurz für alle, die es nicht kennen, das ist so ein mehr oder weniger investigativ-journalistischer Podcast bezogen auf Wirtschafts- und Politkriminalität, mehr oder weniger.
Vor allem also echt etwas, was du hardcore recherchieren musst, dass da irgendwas einen Sinn ergibt.
Genau, Schwerpunkt Korruption und so weiter.
Ja, also ich werde auch einen Vollzeitjob mit dem.
Definitiv.
Und wir hocken uns einmal die Woche eine Stunde hier und rennen schon aus.
Oder er hustelt einfach harder wie mir.
Tja, was soll ich sagen? Ein Dank an die Glue Boys, dass ihr meinen Schaß gut findet. Ich finde euren auch gut. Ja, Grüße nach Salzburg und eine Hörempfehlung für die Gemeinderatssitzung. Wie pleite ist René Benko? Die Frage wird ja öfter einmal gestellt. Mittlerweile sind nicht nur große Teile der Signa-Gruppe insolvent, auch René Benko selbst ist zahlungsunfähig. Am 8. März hat das Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren über Benkos Vermögen eröffnet, und zwar über sein gesamtes Vermögen. Ja, ich zitiere jetzt aus einer Aussendung des Kreditschutzverbands von 1870. Und da steht, die Wirkung des Konkursverfahrens bezieht sich auf das Beratungsunternehmen und sämtliches Privatvermögen des René Benko. Gleichzeitig erstreckt sich die Wirkung eines in Österreich eröffneten Insolvenzverfahrens auch auf etwaiges im Ausland gelegenes Vermögen. Zitat Ende. Ja, und der Kreditschutzverband schreibt auch, dass die Gesamtsumme der bei René Benko aushaftenden Verbindlichkeiten aktuell nicht klar sei. Ich habe mich dann hinters Telefon geklemmt und ein paar Anrufe gemacht. Ja, aus Benkos Ecke gibt es derzeit nichts Offizielles zu hören. Alles, was man bekommt, ist Hintergrundinformation. Die nehme ich natürlich auch, aber ich kann da meine Quellen nicht offenlegen. Ja, soweit ich in Erfahrung bringen konnte, hat Benko beim Innsbrucker Gericht über seine Anwälte Schulden von insgesamt rund 40 Millionen Euro angegeben. Ja, wem genau er das Geld schuldet, das war nicht in Erfahrung zu bringen. Ein guter Teil soll aber auf die Signa Holding entfallen, die ja ihrerseits zahlungsunfähig ist. Ja, nach meinem Verständnis war Benkos einzige nennenswerte und laufende Einkommensquelle ein Beraterhonorar, das er jedes Jahr von der Signa Holding bekommen hat. Er hatte ja nach einer mittlerweile getilgten Verurteilung 2012 alle Organfunktionen in der Signa-Gruppe zurücklegen müssen und war ab da formell Berater seiner Gruppe. Ja, und das war jetzt nicht gerade wenig, was da gezahlt wurde. Also vor einigen Tagen hat die grüne Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli im sogenannten COFAG-Untersuchungsausschuss aus einer Einkommenssteuererklärung von Benko für das Jahr 2019 zitiert. Ja, und da hatte er eine Signa-Gage von 25,9 Millionen Euro angegeben. Benko hatte als Berater eine Erfolgsbeteiligung mit der Signa Holding ausgemacht, die im Wesentlichen bedeutete, dass er mehr Gage bekommt, je mehr an Immobilienwerten die Gruppe in den Büchern hat. Ja, man hat also immer so die noch mehr Geldkarotte vor der Nase. Und nach so vielen Jahren im Geschäft kann ich sagen, Erfolgsbeteiligungen sind potenziell ein guter Nährboden für Gier und depperte geschäftliche Entscheidungen. Ja, hier zum Beispiel die rasante Aufwertung von Immobilienvermögen. Okay, nach meinen Recherchen hat Benko über Jahre hinweg zweistellige Millionenbeträge als Signa-Berater kassiert. In der jüngeren Vergangenheit soll es aber in der Rechnungsdokumentation Lücken gegeben haben. Soll also heißen, Benko hätte sich zwar von der Signa Holding laufend Beraterhonorare auszahlen lassen, aber es soll da die eine oder andere Rechnung dazu fehlen. Wenn das so ist, dann müsste der Insolvenzverwalter der Signa Holding ja früher oder später bei Benko anklopfen und nachfragen, was da ist. Und diese 40 Millionen Euro an Schulden könnten auch nur ein Ausschnitt eines größeren Ganzen sein. Womöglich kommt da noch ein Vielfaches davon auf Benko zu, denn Gläubiger und Investoren könnten eine Geschäftsführerhaftung geltend machen. Benko war offiziell seit mehr als 10 Jahren nur Berater, aber sein früherer Partner Hans-Peter Haselsteiner hat Benko in der ZIB 2 ja vor nicht allzu langer Zeit als faktischen Geschäftsführer bezeichnet. Da kann also durchaus noch zusätzlicher Druck entstehen. Ja, und das führt zur Frage, was René Benko an Vermögen hat. Und die Antwort ist offiziell nichts. Ja, tatsächlich, René Benko hat kein fettes Bankkonto, kein Haus, kein Flugzeug, kein Schiff und soweit ich weiß auch kein Auto. Könnte sein, dass ich auf dem Papier womöglich gerade mehr Vermögen habe als René Benko und ich habe nicht viel, aber das gilt möglicherweise für den größten Teil von euch, die ihr die Dunkelkammer hört. Ihr werdet jetzt sagen, das ist doch völliger Quatsch, der galt doch bis vor kurzem als einer der reichsten Männer Europas. Okay, Teile seiner Gruppe sind zusammengebrochen, aber wie kann der von jetzt auf gleich vermögenslos sein? Dieser René Benko hat doch nicht nur ein Haus, sondern gleich mehrere. Der hat doch ein Flugzeug, ein Schiff und viel mehr teure Autos, als einer an einem Tag ausfahren kann. Tja, René Benko mag das alles in der einen oder anderen Form besitzen, aber der wirtschaftliche Eigentümer, das ist er nicht. Zwischen ihm und dem Vermögen steht eine Struktur, die man nur dann hat, wenn man das Geld für Berater hat, die so etwas erfinden. Das Anwesen in Igls in Tirol gehört über Umwege einer Privatstiftung. Die Villa am Gardasee gehört über Umwege einer Privatstiftung. Der Privatjet gehört über Umwege einer Privatstiftung. Die Yacht gehört über Umwege einer Privatstiftung. Die Sportwagensammlung gehört über Umwege einer Privatstiftung. Ja, und die Unternehmensbeteiligungen an den Signa-Gesellschaften. Ja, auch da führt der Weg am Ende immer zu einer Privatstiftung. Ja, und René Benko hat, soweit das erkennbar ist, sein Vermögen nach und nach an 4 Stiftungen gestiftet und das schon vor einiger Zeit. 2 in Österreich und 2 in Liechtenstein. In Österreich sind das die Laura Privatstiftung und die Familie Benko Privatstiftung. Ja, und in Liechtenstein sind es die Ing B Stiftung und die Arual Stiftung. Unter diesen Stiftungen hängen hunderte Beteiligungen im In- und Ausland, die nach wie vor aktiv sind. Einige werden den Signa-Kollaps aufgrund wechselseitiger Verflechtungen nicht überleben. Aber da ist jedenfalls noch ordentlich Vermögen vorhanden. Aber es ist eben formell nicht Benkos Vermögen. Es gehört den Stiftungen und dort ist Benko der Stifter und nirgends der Begünstigte. Das sind stets Familienmitglieder, niemals er selbst. An sich können Insolvenzverwalter alle Rechtshandlungen eines Schuldners, also zum Beispiel Vermögenstransfers zum Nachteil von Gläubigern, anfechten und das bis zu 10 Jahre zurück. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, hat Benko in dieser Zeit aber keine Zuwendungen mehr an die Stiftungen geleistet. Wenn es so war, dann ließe sich hier auch nichts anfechten. Es gibt noch einen anderen Ansatzpunkt und da geht es um die sogenannte Letztbegünstigung. Der oder die Letztbegünstigte ist die Person oder auch Institution, die das Stiftungsvermögen bekommt, wenn eine Privatstiftung aufgelöst wird. In Österreich und Liechtenstein dürfen Stifter zugleich auch Letztbegünstigte sein. Sollte René Benko in einer dieser 4 Stiftungen tatsächlich Letztbegünstigter sein, dann könnte das ein Hebel sein, um Ansprüche gegen das Vermögen geltend zu machen. Ob er irgendwo Letztbegünstigter ist? Keine Ahnung, die Stiftungsdokumentation ist öffentlich nicht zugänglich. Ja, überhaupt ist man mit einer Privatstiftung ganz gut bedient, wenn man es gern diskret hat. Es könnte also tatsächlich passieren, dass einer der reichsten Menschen Europas in einem Konkursverfahren als mittelloser Schuldner endet, obwohl im Familienverbund Vermögen vorhanden wäre. Ja, vielleicht nicht mehr so viel wie einst, aber immerhin. Es war einmal die nordkoreanische Golden Star Bank. Gegründet 1982 in Wien, war sie für gut 2 Jahrzehnte weltweit die einzige nordkoreanische Bank im Westen. Ja, dass es diese Bank gab, war maßgeblich das Verdienst von SPÖ-Finanzminister Herbert Salcher. Ja, die SPÖ hatte ja lange Zeit ein recht entspanntes Verhältnis zur Diktatur in Pyongyang. Der spätere Bundespräsident Heinz Fischer war ein Gründungsmitglied der österreichisch-nordkoreanischen Freundschaftsgesellschaft und saß da auch einige Zeit im Präsidium. Ja, und zuletzt sorgte die Nordkorea-Visite einer niederösterreichischen SPÖ-Delegation 2010 für Schlagzeilen. Ja, zurück zur Golden Star Bank. In der Ausgabe Nummer 62 hatte ich ja vom Druck der USA auf die Raiffeisenbank International berichtet und eben auch davon, dass die Amerikaner mit dieser Form der Druckausübung schon einmal erfolgreich waren, nämlich rund um die Schließung der Golden Star Bank im Jahr 2004, also vor 20 Jahren. Ja, und bei der Gelegenheit habe ich mich daran erinnert, dass es da diese unglaubliche Geschichte gab in der nordkoreanischen Botschaft, die den Martin Staudinger und mich auf ewig verbinden wird. Ja, also habe ich den Martin angerufen, habe ihn eingeladen, sage ich, komm doch in die Dunkelkammer, lass uns das doch gemeinsam rekapitulieren, wir haben es eh noch nie gemacht. Jetzt haben wir es gemacht. Viel Vergnügen. Ja, und bei mir in der Dunkelkammer begrüße ich jetzt Martin Staudinger. Hallo Martin.
Hallo.
Martin, wir haben eine lange gemeinsame berufliche Vergangenheit, aber ich schlage vor, zum Einstieg erzähl doch mal 2 Takte über das, was du jetzt machst.
Ich bin jetzt beim Falter und mache Verschiedenes. Ich habe lang den Falter Morgen gemacht. Das ist ein Gratis-Newsletter, den wir vor 3 Jahren aufgebaut haben. Und den konnte ich jetzt glücklicherweise in wunderbare Hände übergeben von Kolleginnen, die das jetzt hauptamtlich machen quasi. Und ich schreibe wieder fürs Heft und mache so Koordination zwischen Online und Print, also ein bisschen Püppchen für alles quasi.
Was jetzt tatsächlich niemand wissen kann, ist, dass du und ich vor einigen Jahren Podcast-Pläne gewälzt haben.
In einem Keller.
In einem Keller wollten wir ein True-Crime-Podcast-Format realisieren. Damals hat es tatsächlich noch kaum welche gegeben in Österreich. Wir wären ziemlich früh dran gewesen. Mhm. Ja, so endete das dann. Ja, jetzt mache ich meinen Podcast. Mhm. musste dich einladen, damit das passiert.
Bin sehr gern gekommen.
Bisschen True Crime ist es ja, worüber wir heute sprechen. Es geht um einen Artikel, den wir vor mittlerweile 20 Jahren tatsächlich veröffentlicht haben.
Bist du deppert? 20 Jahre.
20 Jahre. Es war im April 2004 und dieser Artikel hatte dann zur Folge, dass wir einen Termin bekommen haben in einer Botschaft, und zwar in der Botschaft der Volksrepublik Nordkorea in Wien. Vielleicht zur Orientierung, 2004, ich habe das in der vorangegangenen Podcast-Folge schon erwähnt, musste die Wiener Golden Star Bank zusperren, auf internationalen Druck, insbesondere von Seiten der USA. Weil es da Vorwürfe gab, dass die Bank in allerlei dunkle Geschäfte verwickelt ist, Embargo, Umgehungen und dergleichen. Ja, und diese Geschichte haben wir dann geschrieben. Ist lustig, wenn man das nachliest nach 20 Jahren. Du hast das auch gemacht.
Ja, man schreibt eigentlich jetzt ein bisschen anders, oder? Mittlerweile. Würden wir es noch einmal so schreiben?
Nein, so würden wir es nicht mehr schreiben. Ja, ich denke auch. Auf der anderen Seite hat uns aber die Schreibe dann letztlich diesen Termin eingebracht. Nur zur Orientierung, ich zitiere jetzt mal aus den Dingen, die im weiteren Verlauf dieser Geschichte eine zentrale Rolle spielen. Also wir haben damals uns quasi mit der Situation dieser sehr intransparenten kleinen Bank in der Wiener Kaiserstraße beschäftigt und haben zum Zusperren 2004 einen sanften Nachruf verfasst. Ich glaube, das kann man so sagen.
Absolut, das war die einzige nordkoreanische Bank im westlichen Ausland, oder?
Ganz
erinnere
genau.
Ich mich richtig? Ja.
Die wurde 1982 in Wien gegründet, damals noch in der Babenberger Straße.
Gute Lage.
Gute Lage. Die Kaiserstraße war dann nicht mehr so prominent. Bis heute ein bisschen unklar, welche Motivation den damaligen SPÖ-Finanzminister Herbert Salcher quasi dazu gebracht hat, diese Konzession zu erteilen. Es gab, wie ich nachgelesen habe, massive Proteste aus dem Kreditsektor. Die Wirtschaftskammer hat sich beschwert, die Kontrollbank hat sich beschwert. Also es gab politische Widerstände und Salcher hat das aber trotzdem durchgedrückt und diese Konzession damals erteilt.
Konnte man da einfach reingehen und ein Konto eröffnen?
Eben nicht. Das war eine eingeschränkte Bankkonzession, die natürlich so auch nie offengelegt war, aber klassische Bankgeschäfte im Inland durften die zumindest auf Grundlage dieser Konzession nicht anbieten. Probiert es dann trotzdem immer mal wieder wer, dort ein Sparbuch zu öffnen. Das hat niemand, glaube ich, zusammengebracht.
Also wir summen sich Sparbuch doch Raiffeisen.
Vermutlich, ja. Ist lustig, dass du jetzt Raiffeisen ins Spiel bringst, weil...
Ach, um Gottes Willen.
Naja, tatsächlich war eine Raiffeisen-Recherche letztlich auch der Grund, warum ich dann wieder über Nordkorea gestolpert bin. Die Raiffeisenbank International hat ja derzeit internationalen Druck zu gewärtigen von Seiten der USA wegen ihrer Verbindungen und geschäftlichen Verbindungen nach Russland. Tatsächlich hat es schon mal, gibt es eine Blaupause, quasi was passiert, wenn der internationale Druck zu groß wird. Und das ist eben die Golden Star Bank, die, weil niemand mehr mit ihr Geschäfte machen wollte oder durfte, schlussendlich den Rollbanken runterlassen musste. Ja, und was haben wir damals zusammengetragen? Also, dass schon bei der Gründung der Bank das Grundkapital mit teils gefälschten Dollarnoten hinterlegt wurde. Wir schreiben, das erforderliche Grundkapital hinterlegten sie nassforsch, das Wort haben wir früher oft verwendet, mit gefälschten Dollarnoten. Die Sache flog auf, wie auch wenig später der Versuch von Mitarbeitern bei Wiener Banken mit blütenharte Devisen zu beschaffen. Also die Bank war nach unserem damaligen Kenntnisstand und das über viele Jahre so eine Art Falschgeld-Verteilstelle. Ja, nicht nur das, es ging auch um Falschgold. Da ging es um den Versuch, mit Schweizer Goldbarren mit minderwertigem nordkoreanischem Gold zu vermischen und die auch auf den Markt zu bringen. Von Schmuggel mit waffenfähigem Plutonium war damals die Rede. Und dann haben wir in der Geschichte noch darauf hingewiesen, sehr zurückgenommen natürlich, eine Sache mit einem Teppich.
Einem Teppich und einer Leiche.
Und zwar konkret der Leiche eines Bankmitarbeiters, der, wie wir damals geschrieben haben, in Ungnade gefallen sein soll und eingewickelt in einen Teppich aus der Bank und außer Landes geschafft wurde.
Ich glaube, ich spoilere jetzt nichts, wenn ich sage, das wird in unserem Gespräch in der Botschaft noch eine Rolle spielen.
Tatsächlich, ja. Die Geschichte erschien am 5. April 2004 und am Tag des Erscheinens hat in der Redaktion das Telefon geläutet. Und bei einer Kollegin hatte tatsächlich die nordkoreanische Botschaft angeklopft. Und ich erinnere mich noch, dass ich das für einen Scherz gehalten habe, als sie zu uns gekommen ist und gesagt hat, die Botschaft hat angerufen, die wollen euch sehen.
Ich auch.
Die Botschaft im 14. Bezirk, die nordkoreanische Botschaft im 14. Bezirk, die gibt's bis heute. 14. Bezirk zu Wien natürlich. Ich habe das als recht karg. Karg hast du nicht gesehen. Ich hab mir in meinen Notizen geschrieben, ein hähnisches Haus. Ich weiß nicht, in welchem Zustand sie jetzt ist. Damals kam das, ja, es war relativ, ich sage schon ein Palais, glaube ich. Ja.
Ja, ich erinnere mich an ein niedriges Gründerzeithaus oder vielleicht sogar älter. Ich müsste jetzt eigentlich nachschauen.
Ja, gut.
Sollten wir da mal rausfahren?
Wir sollten wieder mal rausfahren. Wer weiß, ob sie uns reinlassen, beziehungsweise wer wüsste, ob sie uns wieder rauslassen. Weil genau darum ging es. Also die Information war, die nordkoreanische Botschaft möchte die beiden Autoren des Artikels sehen. Und wir haben das natürlich dann herumgereicht in der Redaktion als Information, dass wir da jetzt hin sollen. Und ich erinnere mich noch an den Kollegen Herbert Lackner, der uns gesagt hat, geht's nicht in den Keller.
Nämlich, weil er Jahre zuvor damals als Sprecher des Innenministers Blecher dort war. Und während der Innenminister oben von den Nordkoreanern bespaßt wurde, musste der arme Kollege Lackner im Keller sitzen und Seegurke essen. Und die Seegurke muss abscheulich gewesen sein. Und irgendwann hat der Lackner gesagt, kam der Blecher runter, sah ihn da sitzen vor seiner fast aufgegessenen Seegurke und hat zu den Nordkoreanern gesagt, gebt's ihm nur eine.
Ich habe ehrlicherweise nie nordkoreanische Seegurke ausprobiert oder Seegurke generell, aber wirklich verlockend klingt's nicht. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass der Herbert erzählt hat, dass er sich da Propagandavideos anschauen musste.
Stundenlang.
Ja, also als Bespaßung quasi, was man heute in Nordkorea so einen Film herstellt. Wir sind dort hingekommen, wir wurden vorgelassen und dann sind wir mal gesessen in einem Konferenzzimmer. Ich erinnere mich noch an ein Mobiliar, das so 60er-Jahre-Style war, kaum benutzt.
Also wer noch zu Zeiten der Sowjetunion aufgewachsen ist und irgendwann in dieser Zeit mal in der Sowjetunion oder im Osten war, der kann sich's ungefähr vorstellen, das sind diese Wände, die mit so einer lindgrünen oder lindblauen Farbe angemalt sind. Das macht das Ganze aber nicht schön, sondern irgendwie ganz creepy, ungemütlich. Und dann stehen oft so komische Glasvitrinen dort oder Sitzgarnituren. Also es ist so, dass man nicht sagt, da möchte ich jetzt unbedingt verweilen.
An einer Wand in diesem Raum waren zwei riesige Ölschinken. Erinnerst du dich an die?
Ich glaube ja.
Zwei Porträts von zwei großen Staatenlenkern, also
stattlichen,
von Kim Jong-il und Kim Il-sung, also Familie des jetzt amtierenden Papa und Opa.
Damals war ja nur der Papa, ne?
Damals war, glaube ich, noch der Papa, ja, genau. Und ich weiß noch, dass wir uns überlegt haben, wo jetzt die Überwachungseinrichtung ist. Also wo sind die Mikros, wo sind die Kameras, wir werden ja da sicher getaped. Ja, gefunden haben allerdings nichts beim schnellen Hinschauen.
Da fehlte uns die technische Expertise. Also.
Naja, und so nach einer Stunde betreten mehrere Herren den Raum. 3, 4, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ich glaube, eine Stunde hat es nicht gedauert, aber uns ist es so vorgekommen, weil siehe oben, nicht sehr gemütlich.
Ja. 3, 4 Herren betreten den Raum und nehmen grußlos Platz. Und dann beginnt etwas, das ich jetzt also umstandslos mit das Merkwürdigste reihen kann, was mir in meiner journalistischen Karriere passiert ist, nämlich ausgehend von der Annahme, wir gehen dort jetzt hin und bekommen ein Interview mit Vertretern der Volksrepublik Nordkorea zur Golden Star Bank. Dem war mitnichten so. Ich erinnere mich an die erste Frage, es gab einen jungen Mann, der dort das Wort geführt hat. Der hat uns begrüßt mit dem Satz, Sie arbeiten für den Feind.
Ja. Und er hatte eine sehr unangenehme, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf, ohne rassistisch zu sein, eine sehr unangenehme Fistelstimme.
Das stimmt, ja. Die aber umso eindringlicher war, und zwar deshalb, weil er stur und vollkommen unabhängig davon, was wir geantwortet haben, das immer Gleiche gesagt hat. Also ich erinnere mich, sie arbeiten für den Feind und ich weiß noch, wir haben richtig dumme Gesichter gemacht, weil sowas hört normalerweise als Eröffner nicht. Und wir wollten dann herausfinden, wer jetzt genau der Feind eigentlich ist. Das war gar nicht so einfach herauszufinden. Es irgendwann haben wir dann erfahren, es geht natürlich um die USA und Südkorea. Also quasi, wir sitzen dort als Emissäre der USA und Südkoreas. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Naja, nachdem er das ein paar Mal betont hat und quasi uns in eine Schublade, in eine für ihn passende Schublade gesteckt hat, kam dann diese Frage, die mich dann nur noch mehr irritiert hat, und die lautete, oder eigentlich die Aufforderung: Nennen Sie Ihre Quellen.
Richtig.
Nennen Sie Ihre Quellen. Einer von uns beiden hat darauf gesagt, Entschuldigung, wir sind Journalisten in Österreich. Redaktionsgeheimnis, Pressefreiheit, das hat ihn überhaupt nicht interessiert.
Ich glaube, das war irgendwie außerhalb seines Konzepts von Realität.
Was sagt man drauf? Er fragt, nennen Sie Ihre Quellen.
Naja, Sie hatten ja unseren Artikel vor sich. Und da war mit Leuchtstift, mit gelbem Leuchtstift, waren alle möglichen Vorwürfe gehighlightet. Und zu diesen Vorwürfen sollten wir uns dann äußern. Und sie haben dann immer hingedeutet und haben gesagt, sie schreiben dies und jenes. Was ist die Quelle?
Wir haben, natürlich waren wir hartnäckig im Hinweis darauf, dass wir unsere Quellen nicht offenlegen. Irgendwann haben wir dann, nachdem das Gespräch sich hier im Kreis gedreht hat, gesagt, ja, wir haben den öffentlich zugänglichen oder die öffentlich zugänglichen Berichte des Verfassungsschutzes als Quellen bemüht. Und das hat ihn offenbar zufriedengestellt. Also er hat das aufgeschrieben. Und ich habe dann erst gemerkt, offenbar ging es einfach nur darum, dass er für sein Politbüro irgendwas in einen Bericht schreiben kann. Wurscht was.
Bei einem der Punkte hatten wir, kann ich mich erinnern, als Quelle die Financial Times angegeben. Und das hat dann so ein Hohngelächter hervorgerufen. Also Financial Times,
scheint dort nicht besonders beliebt zu sein, das Blatt.
Und es kam als Drohung, dass wir unsere Quellen nicht nennen und stur sind, auch die Ankündigung, wir werden Ihr Innenministerium über Sie informieren. Kannst dich gar nicht erinnern?
Das ist mir tatsächlich entfallen. Ja. Irgendwann wurde Tee gereicht. Grüner Tee oder Jasmin-Tee, was auch immer. Und ich weiß noch, dass ich diesen Tee angestarrt habe und mir die ganze Zeit versucht habe vorzustellen, was der Tee jetzt mit mir machen wird. Nächster Halt Pyongyang, eingewickelt in einen Teppich. Was ist da wirklich? Und so schräg das Gespräch bis dahin verlaufen war, es war, hat sich dann noch harmlos angefühlt, aber der Ton wurde immer schärfer und ich habe wirklich gedacht, verdammt, ja. Wenn ich den Tee jetzt trinke, ist es vorbei mit mir. Dann habe ich dich angeschaut, du hast den längst ausgetrunken gehabt.
Ich glaube an das Gute im Menschen.
Gut, nachdem wir beide hier sitzen, es ist in dem Fall hat das Gute auch gesiegt. Nun gut, und dann passiert etwas, das du im Journalismus natürlich auch nicht jeden Tag erlebst. Sie haben unseren Artikel rezensiert. Die kritischen Punkte, die wir da quasi aufgegriffen haben, sie quasi aufgefadelt und der Reihe nach seziert, wenn man so will. Ich habe mir das aufgeschrieben. Es war sowas wie eine Blattkritik, kann man fast sagen. Eine Artikelkritik. Also diese Delegation hatte den Profilartikel ausgedruckt vor sich liegen. Es hat nur einer gesprochen. In der ganzen Zeit hat tatsächlich immer nur ein Mann gesprochen. Die anderen sind stumm daneben gesessen. Ich erinnere mich noch, ein älterer Herr saß mir quasi gegenüber. Der hat mich nur angelächelt die ganze Zeit, regungslos. Sonst hat er überhaupt nichts gemacht.
Genau, der schaute so aus wie die in den alten Filmen dann am Telefon, am Feldtelefon drehen und den Elektroschock versetzen. Also war mein Eindruck damals.
Ja, möglicherweise hätte er Vergnügen dabei empfunden. Ja. Vielleicht hätten wir von uns aus anbieten sollen.
Es gibt die Unschuldsvermutung.
Ja, also wie gesagt, Profilartikel ausgedruckt und auch in nordkoreanischer Übersetzung offenbar. Und dann begann er daraus zu zitieren. Meiner Erinnerung nach war das eben so, also er hat uns einzelne Passagen vorgelesen und es ging immer, Sie schreiben, wir haben Falschgold in Umlauf gebracht.
Das stimmt nicht. Nicht.
Dann geht er weiter. Sie schreiben, wir haben Falschgeld in Umlauf gebracht.
Das stimmt nicht.
Wir haben mit Plutonium gehandelt.
Das stimmt nicht.
Mit Luxusautos.
Stimmt nicht.
Tja, und dann schreiben Sie noch von einer Leiche von einem Mitarbeiter, der in einen Teppich eingewickelt aus der Bank gebracht wurde.
Das stimmt nicht ganz.
Tatsächlich. Also bei diesem zentralen Punkt kam die Antwort nicht ganz. Irgendwas an der Behauptung stimmte offenbar dann eben doch. Und wir haben nachgefragt, was daran nicht ganz stimmen könnte. Antwort haben wir keine bekommen.
Können wir ja keine erinnern.
Wir haben faktisch überhaupt keine Antwort auf irgendwas bekommen. Also das war ein, glaube ich, für beide Seiten vollkommen ergebnisloses Verhör. Aber ich weiß noch, was du beim Rausgehen gesagt hast. Du weißt jetzt, wie sich das anfühlt, wenn man in die Fänge eines Regimes kommt. Die müssen dich noch gar nicht gefoltert haben. Aber allein das stete Wiederholen der immer gleichen Fragen, der immer gleichen Feststellungen, nicht? Also nennen Sie Ihre Quellen, Sie arbeiten für den Feind. Das macht dich total platt.
Absolut. Das klingt jetzt alles natürlich retrospektiv sehr lustig und wir fanden es dann auch eine Stunde später irgendwie im nächsten Wirtshaus ganz lustig. Aber ich ging da schon mit einem beklemmenden Gefühl heraus, nämlich mal an sich selbst auch eine ansatzweise vorexerziert zu bekommen, wie es ist, wenn man verhört wird, wie es ist, wenn man unter Druck gesetzt wird. Und wir waren jetzt tatsächlich nicht in Gefahr, also dass uns die in einen Teppich wickeln und irgendwie nach Pyongyang fliegen, ausgeschlossen. Aber sich vorzustellen, wie das dann ist, wenn man nicht in Wien sitzt, sondern tatsächlich in Pyongyang, wenn man nicht ein österreichischer Staatsbürger ist, sondern nordkoreanischer und Gefahr läuft, in irgendein Lager gesperrt oder möglicherweise sogar hingerichtet zu werden. Also man hat wirklich ein bisschen einen Eindruck bekommen, einen beklemmenden, wie das sein muss oder kann.
Und dieses Regime ja, wie dann vermutlich jedes Regime, die Dinge, die wir da zusammengetragen hatten, die haben das alles sehr persönlich genommen. Nicht, das war ein Angriff auf sie. Die haben überhaupt nicht verstehen wollen, dass wir mit jedem Sachverhalt gleich umgegangen werden. Nicht? Wir recherchieren das, wir legen das da, wir zeigen Unregelmäßigkeiten und offene Fragen auf. Ja. Das war also quasi mit dem Opener, Sie arbeiten für den Feind, war eigentlich alles gesagt.
Es war tatsächlich ein Unterschied zu anderen Botschaften, Diplomaten, mit denen ich zu tun hatte oder mit denen man zu tun bekommt als Journalist. Ich hatte bei anderen Botschaften, Schrägstrich Nachrichtendiensten, die so an einen herantreten, wenn man im außenpolitischen Ressort arbeitet und irgendwie sich treffen wollen, kommt ja immer wieder vor, hatte ich oft den Eindruck, die machen das sehr professionell und nur aus dem Grund, den du zuerst schon genannt hast, nämlich ich muss irgendwie meiner Dienststelle Aktivität zeigen. Also ich treffe mich mit irgendeinem österreichischen Journalisten, der erzählt ohnehin nur Sachen, die offen zur Verfügung stehen, aber ich kann einen Bericht anfertigen und kann irgendwie rechtfertigen, dass ich Mittag schon beim Italiener sitze und schweren Rotwein trinke. Bei den Nordkoreanern war das tatsächlich anders. Da war dahinter eine wirkliche Aggression zu spüren. Also beängstigend.
Vielleicht noch ein Sprung zurück in die 1980er Jahre, in die Phase, als die Bank gegründet wurde. Es gab 1983 bereits eine parlamentarische Anfrage, und zwar der Abgeordneten Wolfgang Schüssel und andere, also seitens der ÖVP, die sich gegen den damaligen Finanzminister richtete, also an den damaligen Finanzminister Salcher richtete, wo schlicht versucht wurde zu erklären, warum hat diese Bank gegen Proteste aus dem österreichischen Kreditsektor eine Konzession bekommen? Warum die? Und die Antwort des Finanzministers auf diese Anfrage war eigentlich pragmatisch. Zwei Dinge hat er damals eingewandt. Es gab keine Gründe, die ein Versagen der Konzession gerechtfertigt hätten. Und zweitens, diese Bank soll den österreichischen Außenhandel im fernen Osten ankurbeln. Ganz ehrlich, das hat in der Form nie zu irgendwas geführt.
Über größere Seegurkenimporte wissen wir zumindest nichts.
Also tatsächlich, also der Handel mit Nordkorea, es gab wohl nicht viel, das wir aus Nordkorea beziehen hätten können. Umgekehrt ist das schon anders. Ich denke da an Hochtechnologie zum Beispiel, Hochtechnologietransfer. Es gab Nachschließung der Bank immer wieder Zwischenfälle, wo nordkoreanische Agenten mit großen Bargeldmengen aufgegriffen wurden, wo Überläufer auch geschildert haben, wie quasi das Finanzsystem, das nordkoreanische, funktioniert. Da gab es ein Büro 39, das quasi Teil des Machtapparats war und ist, an dem auch die Bank dran hing.
Und trotzdem wirkt das jetzt aus der zeitlichen Entfernung fast ein bisschen wie eine gute alte Zeit, wenn man sich vergegenwärtigt, was momentan wahrscheinlich los ist, in puncto Spionage auf allen Ebenen. Da war diese Nordkorea-Geschichte noch eher ein unterhaltsamer Lotzelach.
Genau deshalb sitzen wir jetzt da, nicht? Damit wir es auch einmal ein bisschen unterhaltsam haben. Okay, lieber Martin, vielen Dank fürs Kommen.
Es hat mich sehr gefreut.
Mich hat es auch gefreut, dass wir diese Geschichte endlich mal erzählen können. Wir haben es nämlich bisher nie getan. Wir haben sie damals interessanterweise auch gar nicht geschrieben. Wir haben das dann irgendwie verworfen und haben es mit uns anekdotisch mit uns rumgetragen. Aber es ist
nach 20 Jahren kann man dann mal auspacken.
Ja, in diesem Sinne, danke Martin. Danke fürs Kommen.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion@diedunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir.
Missing Link.